Ich möchte gern beten. Himmlischer Vater, ich will dir danken für dein Wort und ich will dir danken, dass du durch Paulus uns so viel Wahrheit und so viel Zuversicht und so viel Hoffnung gibst. Du gibst uns Handlungsanweisungen, was wir im Glaubensleben tun sollen. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und ich bitte dich, dass du jetzt ganz konkret in jedes Herz hineinsprichst. Amen. Ja, Paulus gibt uns hier einige Tipps mit, einige Ermahnungen an die Gemeinde am Ende des Briefes an die Thessalonicher, der ja einer der ersten Paulusbriefe überhaupt ist. Thessalonicher sind eine junge Gemeinde, die in Verfolgung stand und so betet Paulus für ihre Hingabe und auch für ihre Heiligung. Paulus nennt hier bestimmte Verhaltensweisen, wie wir gegenüber Gott und unserem Glaubensleben reagieren sollen. Nämlich zum einen sollen uns freuen, vor allen Dingen auch in Anfechtung und Versuchung, weil auch die Gemeinde in Thessaloniki in Anfechtung und Versuchung stand. Und wir dürfen auch diese Weihnachtsfreude, die wir jetzt vielleicht in Familie mit diesen ganzen Lichtern erlebt haben, mit weiter hineinnehmen in dieses Jahr, in diesen Jahreswechsel, in die kalte Jahreszeit. Wir dürfen uns über die Gemeinschaft freuen, über die Gemeinschaft untereinander, die wir jetzt auch in den Familien erleben durften, und über die Gemeinschaften der Gemeinde, auch die Gemeinschaft, die wir mit Jesus gerade im Lobpreis haben dürfen. Und so sollen wir weiterhin ohne Unterlass beten. Vielleicht auch eine Frage zum Jahreswechsel, wie es mit unserem Gebetsleben aussieht. Wo das vielleicht gerade durch den Trubel reduziert ist, wo wir Gebetsroutinen, Gebetszeiten verloren haben. Denn am Ende will Gott mit uns eine Beziehung leben, Gemeinschaft, in Bund, ja fast eine Ehe. Und das funktioniert eben nur mit einem Investment von Zeit, mit Kommunikation, Hingabe, mit Vertrauen, mit Verbindung. Und schließlich sagt Paulus, wir sollen den Lebensstil der Dankbarkeit leben. Denn Dankbarkeit ist auch ein Ausdruck von Vertrauen. Genauso wie es ein Blick auf die Güte Gottes ist. Und gerade Weihnachten lehrt uns da auch ein dankbares Herz, wenn wir auf die Hirten blicken, die Jesus gesehen haben und hinausgegangen sind. Sie haben Gott gerühmt und gelobt und waren dankbar, obwohl eigentlich in ihrem Leben objektiv gesehen gar nichts sich verändert hat. Sie waren weiterhin Hirten und waren weiterhin vielleicht wenig angesehen in der Gesellschaft, aber sie haben Gott erlebt und das war ihnen genug. Und Maria, die hat alle Worte in ihrem Herzen bewahrt und hat sich gefreut, einfach an der Größe Gottes. Ja, wir sollen dankbar sein, weil uns am Ende alles zum Besten dienen soll. Und so dürfen wir mit diesen Erinnerungen an Paulus ja hineingehen in die Jahreslosung, denn es ist ein Lebensstil des Gebets, des Vertrauens, der Dankbarkeit, der Freude. Und so könnten wir vielleicht fragen, ja, reicht das nicht alles aus? Und Paulus sagt, nein, es reicht eben nicht aus, denn es ist Gottes Wille, dass wir heilig werden. Unsere Heiligung ist Gottes Wille und dazu gehört eben auch zu prüfen und das Gute zu behalten. Wir wollen es ein bisschen herantasten, denn prüfen und Gutes behalten, das finden wir nicht nur im Brief an die Thessalonicher, sondern das zieht sich bei Paulus richtig durch. So auch im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, steht, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinns, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ihr werdet sehen, dass genau das eigentlich fast derselbe Wortlaut ist, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Vollkommene. Prüft alles und behaltet das Gute. Hier ummalt das Paulus noch viel mehr, er konkretisiert es. Wir sollen verwandelt werden, um prüfen zu können. Es braucht also einen Prozess, um in diesem Prüfen besser zu werden. Und er sagt auch, dass das Gute eben gerade das ist, was sich nicht an den weltlichen Maßstäben leiten lässt, nämlich das, was dem Willen Gottes ist. Wir sollen nicht gleich werden dieser Welt. Also muss das Gute was anderes sein. Also es braucht eine Verwandlung und eine Erneuerung unseres Denkens, damit wir erkennen und erprüfen können, was Gottes Wille ist. Und auch im Brief an die Philipper, lesen wir, und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Auch hier beschreibt es Paulus weiterhin, dieses prüft alles und behaltet das Gute. Er schreibt hier, ihr sollt überprüfen können, worauf es ankommt, damit wir fehlerlos sind. Und diese Fehlerlosigkeit am Tag, wenn Jesus wiederkommt, das ist die Heiligkeit. Und der Prozess dorthin ist die Heiligung. Denn die Liebe in uns, die soll immer größer werden. Gott will, dass wir das Gute erkennen und dass wir an Erkenntnis wachsen. Und wenn die Bibel von Erkenntnis spricht, so meint sie nicht ein Wissen, sondern sie meint Intimität, sie meint Beziehung. Wir sollen in der Beziehung zu Jesus wachsen, so wie Mann und Frau sich erkennen. Wir sollen Intimität mit Jesus leben. Und wir sollen eben an Verständnis zunehmen. Und das meint hier ein Wissen, nämlich das Verstehen von Gottes Wort und von Gottes Willen. Damit wir am Ende eben fehlerlos sind, so wie es Paulus auch an die Thessalonicher ein Kapitel vorher schreibt in seinem Brief, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr heilig seid. Und Heiligkeit bedeutet, dass wir am Ende Gott gehören und dass wir uns vom Bösen trennen. Nämlich dass, wenn wir das dem Bösen nachgehen und der Sünde verfallen sind, so gehören wir nicht zu Gott. Mithin ist Heiligkeit auch ein Streben nach dem Guten, nach dem Willen Gottes und der Liebe und ein Schritt ins Licht. Aber wir müssen eben prüfen können, was es bedeutet, einen Schritt ins Licht zu gehen. Und wir müssen prüfen, ob das, was wir da sehen, überhaupt Licht ist. Und ja, so muss man beim Prüfen einfach immer wieder Dinge hinterfragen. Nicht einfach gleichgültig sein. Und doch ist es in so einer süchtigen und abgelenkten Gesellschaft schwierig. Wir sind vollgestopft mit Aufgaben, mit Medien, mit Events, mit Unterhaltung, mit Terminen. Und wenn so viel schon auf uns einstürmt, so wirst du vielleicht fragen, jetzt soll ich auch noch Dinge prüfen, jetzt soll ich auch noch Dinge hinterfragen. Ich habe schon so viele To-Dos und so viele Sachen und Termine. Jetzt noch ein Punkt auf dieser Liste. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Und doch sage ich, nein, es ist nicht zu viel verlangt. Es ist notwendig, wenn wir ein erwachsenes Glaubensleben führen wollen. Im Hebräerbrief in Kapitel 5 lesen wir, feste Nahrung aber ist für die Erwachsenen, also für die im Glauben Vollendeten. Ihre Sinne sind durch den Gebrauch geübt, Gutes und Böses zu unterscheiden. Wir sollen also im Gebrauch geübt sein, der Unterscheidung von Guten im Bösen. Wir sollen prüfen können, was gut ist und was böse. Das ist im Teil des erwachsenen Glaubenslebens. Und viele von euch sind wahrscheinlich schon lange mit Jesus unterwegs. Und damit ja, ist auch der Anspruch an uns, dass wir, die wir länger mit Jesus unterwegs sind, auch erwachsen werden, wachsen im Glauben und eben zunehmen in der Erkenntnis von dem, was Gutes und was Böses, von dem, was der Wille Gottes ist, dass wir prüfen können. Wer im Glauben also wachsen will, muss lernen zu unterscheiden, was der Wille Gottes ist und was nicht und was das Gute ist. Wir werden aber auch eben geprüft, um unsere Standhaftigkeit in unserem Glauben zu sehen. Und das sollen wir auch selbst tun. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 13, lesen wir, prüft euch selbst, ob ihr noch fest im Glauben steht. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder kennt ihr nicht an euch selbst, dass Jesus Christus in euch gegenwärtig ist? Wenn ihr das nicht erkennt, habt ihr die Probe nicht bestanden. Hier sagt Paulus ganz klar, prüft euer Glaubensleben. Prüft, ob Jesus in euch gegenwärtig ist, ob er in euch wohnt. Und ich glaube, gerade der Jahreswechsel ist doch eine super Gelegenheit, um das eigene Glaubensleben nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Jetzt, wo man vielleicht in den Zwischentagen nochmal zur Ruhe kommt, einfach mal zu schauen, Jesus, wie sieht es eigentlich mit uns aus? Sind wir noch zusammen unterwegs? Ist da noch Feuer im Glaubensleben? Ist mein Herz noch bei dir oder bin ich ganz woanders? Wir feiern zu Weihnachten, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, als Licht der Welt. Aber ist dieses Licht auch in unserem Herzen? Kommt Jesus in unser Leben und in unser Herzen? Ist er dort? Oder ist Weihnachten nur eine gute Tradition, die mit uns nichts zu tun hat? Haben wir den Raum, dass Jesus in uns wohnt? Diese kleine Krippe in unserem Herzen, ist die frei? Oder ist die mit was anderem belegt. Das sollen wir prüfen und das Gute behalten, nämlich Jesus in unserem Herzen. Das ist das, was uns eigentlich die Jahreslosung schon über das ganze Jahr hinweg sagt. Ich zumindest muss immer wieder sagen, ich vergesse die Jahreslosung gerne, aber ich versuche zumindest zu prüfen. Und Paulus sagt bestimmte Dinge, was dafür notwendig ist, nämlich zum einen zum Beispiel, das sagt er im Vers 19 in unserem Text, den Geist ungehindert wirken zu lassen. So auch die Frage an uns, nehmen wir den Heiligen Geist eigentlich ernst? Verlassen wir uns auf sein Wirken? Haben wir den Glauben? Rechnen wir damit, dass der Heilige Geist unser Ratgeber, unser Tröster, unser Wegweiser ist, der uns das Wort Gottes aufschließen kann? Oder verlassen wir uns lieber auf unseren eigenen Verstand? Für mich war eine wichtige Erkenntnis in der Vorbereitung, dass der Geist Gottes der ist, der uns vor allen Dingen zu Buße und Anbetung führt. Denn der Geist Gottes ist der, der aufdeckt, was verborgen ist. Das, was wir vielleicht auch gar nicht so einfach sehen, die Schuld, die wir auf uns geladen haben oder auch die schlechten Verhaltensweisen, die falschen Blicke und Gedanken. Der Geist Gottes ist der, der in uns ja das ans Licht bringt, was verborgen ist. Und so wirkt der Geist immer wieder hin zu Korrektur, zu Ermahnung, und er nutzt dafür eben zum Beispiel Eindrücke. Er nutzt andere Menschen, er nutzt prophetisches Reden, er nutzt das Wort Gottes. Die Frage ist, sind wir für diese Korrektur, für diese Wegweisung und Ermahnung offen? Ja, wie kann es geschehen, dass der Geist Gottes zu uns spricht? Zum Beispiel eben durch hörendes Gebet, durch Eindrücke, die wir empfangen, indem eben wir Prioritäten neu setzen sollen, indem wir Schuld aufgedeckt wird und indem wir Ermutigung empfangen. Hörendes Gebet bedeutet, Kontrolle abzugeben, dass Gott zu uns spricht. Und es ist ein Geschenk, wenn Gott zu uns spricht. Wir müssen uns also für das Sprechen Gottes öffnen, eine Offenheit haben und uns Zeit nehmen. Denn Gebet ist immer auch ein Zeitinvestment und Zuhören ist immer auch Hingabe. Und es kann manchmal sein, dass Gott einfach sich Zeit lässt, um zu sprechen. Wir brauchen also auch das Vertrauen darauf, dass Gott zu uns spricht, und das Vertrauen darauf, dass Gott das nutzt, was er in uns hineingelegt hat. Und doch gibt es keine Gewähr, dass, wenn Gott zu uns spricht, dass wir es hören, dass wir das verstehen und dass wir seine Worte auch annehmen, denn es ist immer wieder ein Kampf auch in unserem Herzen. Und so dürfen wir bei dem, was wir von Gott ja hören und was wir von Gott mitbekommen, auch Missverständnisse einplanen. Wir dürfen Erwartungsdruck hinausnehmen, denn es ist ja so, dass Gott einfach so viel größer ist als wir und es vielleicht oftmals auch schwer ist, das alles einfach zu verstehen, auch zu erkennen, dass hier gerade Gott am Sprechen ist, dass es eben nicht unsere eigenen Gedanken sind. Und doch finde ich es tröstlich, dass wir Fehler machen dürfen. Denn wenn keine Fehler angelegt wären, dann müsste man auch nicht prüfen. Und so ist es auch bei prophetischer Rede, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, wie wir prophetische Rede empfangen, durch Bilder, durch Bibelverse, durch Gewissheiten, durch Träume. Und das können wir dann, wenn wir den Eindruck haben, das sollen wir jemandem sagen, auch weitergeben. Denn wer als Prophet spricht, der spricht zu Menschen. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief, dass das dazu da ist, um andere zu ermutigen und zu trösten. Das war für mich auch ein ganz neues Learning, dass prophetische Rede zur Ermutigung, zur Ermahnung, zum Trost ist. Dass es also um das geht, was da ist, nicht zwingend um das, was kommt. Ich glaube, wir erwarten immer so diese krassen Zukunftspläne, die Gott uns da mitgibt, so dieser 10-Jahres-Plan oder was auch immer. Aber das ist vor allen Dingen dazu da, um andere in Liebe zu ermahnen. Dass Gott uns einfach das sagt, was er gerade als nächsten Schritt jetzt in dieser Situation mit uns vorhat. Und natürlich ist es schwierig, herauszufinden, was kommt hier gerade von Gott? Was ist ein Zuspruch durch den Heiligen Geist und nicht einfach nur so ein gut gemeinter menschlicher Ratschlag oder ein falscher Prophet? Darum sind wir angehalten zu prüfen. Und so wirst du vielleicht fragen, ja, wer soll denn prüfen und warum sollen wir prüfen? Und so sage ich, jeder ist dazu aufgerufen zu prüfen. Wir alle, nicht nur Jan Ruben als Pastor, nicht nur der Leitungskreis, nicht nur Leiter in der Gemeinde, sondern jeder Einzelne. Jeder Einzelne ist dazu aufgerufen zu prüfen, die eigene Beziehung zu Gott zu betrachten, die eigene Beziehung zu den Mitmenschen zu betrachten. So wie man in Konflikten herangeht, wie man mit anderen in Spannungen umgeht, vielleicht die eigenen Glaubenssätze und Lebenslügen aufzudecken, die eigene Berufung mal wieder in den Blick zu nehmen. Weißt du eigentlich, was Gott in deinem Leben mit dir vorhat? Ringst du darum, deinen Platz zu finden? Oder vielleicht auch mit dem Blick auf unsere Gewohnheitssünden. Was ist das, was wir schon lange mit uns herumtragen? Wir alle sind dazu aufgerufen, unser Herz zu prüfen. Auch ich bin dazu aufgerufen, mein Herz zu prüfen. Immer wieder neu, und ich muss prüfen, zum Beispiel, wie gehe ich mit dem Thema Beziehung um? Wie gehe ich mit dem Thema Sexualität um? Auch da muss ich prüfen und schauen, was sind meine Gedanken, was sind meine Blicke? Und was hat Gott eigentlich für Erwartungen an mich? Was ist Gottes Blick auf Beziehungen? Denn die Welt, die sieht es ganz anders, wie sie mit Sexualität umgeht. Aber zu erkennen, was Gottes Blick ist, das ist immer wieder ein Kampf und ein Ringen, und es ist ein Kampf darum, auch gegen alte Prägungen und falsche Glaubenssätze. Das ist zum Beispiel ein Prüfungsfeld bei mir. Und da wirst du dich vielleicht auch fragen, ja okay, ich habe meine eigenen Prüfungsfelder, diese eigenen Probleme, aber wie geht nun prüfen? Ja, prüfen braucht vor allen Dingen Zeit. Prüfen bedeutet, Spannungen auszuhalten. Prüfen ist also was, was träge ist, etwas, was hemmt. Vielleicht, wenn man ein spontaner Mensch ist, so will man direkt loslegen. Und dann wird man unterbrochen, weil man prüfen soll. Prüfen braucht also ein Abwarten, ein Innehalten, Geduld, einfach mal zu sagen, okay, ich höre mal hin, ich schaue mal nach, ich stelle was auf den Prüfstand. Prüfen ist also ein Zwischenschritt, aber nicht der letzte Schritt, denn wenn man geprüft hat, dann sollte man auch konsequent sein und handeln. Denn ich glaube, man kann sich auch hinter dem Prüfen verstecken und sagen, ich muss jetzt immer noch weiter prüfen, dann kommt man nie zu einer Entscheidung. Man wird vielleicht auch nie restlos Gewissheit haben. Prüfen bedeutet, eine Spannung auszuhalten, aber auch am Ende eine Entscheidung zu treffen. Beim Prüfen steht das Ergebnis nicht schon von vornherein fest, denn sonst ist es eigentlich nur irgendeine Scheinprüfung, die nichts zu bedeuten hat. Wir müssen beim Prüfen ergebnisoffen sein und nicht mit unserem Wunsch und Willen schon hinkommen und sagen, ihr Gott, ich habe diesen Eindruck, das ist mein Wunsch, jetzt prüfe ich, aber am Ende muss mein Wille herauskommen. So funktioniert Prüfen nicht. Prüfen ist also eine Bewertung, und wir müssen am Ende ein Urteil darüber fällen. Wir müssen es kategorisieren, bewerten, für gut befinden, aber auch Dinge verwerfen. Ich zum Beispiel musste den Wunsch und die Entscheidung verwerfen, hier in Leipzig zu bleiben, weil Gott mich einfach woanders hinführt jetzt in der beruflichen Zukunft und in meinem Glaubensleben. Und ich habe mich lange daran festgeklammert zu sagen, ich bleibe hier. Und ich hätte vielleicht auch vor einem Jahr noch gesagt, ich ziehe niemals nach Chemnitz um. Und doch arbeitet Gott an einem, und vielleicht muss man diese Dinge, die man so als Wunsch hat, irgendwann auch mal verwerfen, weil man einfach an den Punkt kommt, wo man merkt, Gott, okay, wenn ich hier bleibe, dann ist da einfach wie eine Mauer, wo es nach deinem Plan nicht weitergeht. Und so braucht es am Ende immer wieder den Geist Gottes, damit wir prüfen und bewerten können. Damit die Entscheidung und das Handeln eben auf Gott ausgerichtet ist. Dass wir erkennen können, was für unseren Glaubensweg, auch für unseren Berufungsweg gut ist. Oder was uns nur hemmen, am Ende vielleicht sogar zerstören würde. Prüfung bedeutet also auch, die Echtheit von etwas zu ermitteln. Ist unser Glauben echt? Ist unsere Jesus-Beziehung echt? Und es bedeutet eben, Licht in das Dunkel zu bringen. Licht in das, was negativ ist im Leben. In das, wo man schlechte Angewohnheiten hat. Vielleicht zu viel vergleicht und neidisch ist. Vielleicht geizig ist statt großzügig. Oder ist vielleicht auch bei dir was ganz, ganz anderes. Aber prüfe. Und jetzt fragst du dich, wie geht dieses Prüfen? Ich brauche doch irgendwas dazu. Prüfen muss ja immer eine gewisse Grundlage haben, muss irgendwie einen Kontext haben, eine Regel, nach der man prüfen kann. So einen Prüfkatalog, eine DIN-Verordnung, irgendwas. Wir brauchen also Kriterien und diese Kriterien können nicht postmodern das Gefühl sein. Sie können nicht egoistisch das eigene Wohlbefinden sein, nicht sündhaft die eigenen Begierden oder der Mainstream, also die Maßstäbe dieser Welt. Wir haben in Römer 12, Vers 2 gelesen, orientiert euch nicht an den Maßstäben dieser Welt. Nein, wir müssen nach dem Wort Gottes prüfen. Entspricht es Gottes Botschaft, entspricht es den Grundprinzipien des Glaubens, bringt es uns in unsere Beziehung zu Jesus voran, wachsen wir dadurch in der Wahrheit, wie wir es im Philipperbrief gelesen haben. Wir sollen zunehmen an Verständnis und wir sollen zunehmen an Erkenntnis. Bringt es uns in unserer Jesus-Beziehung voran und entspricht es dem Wort Gottes, das Wahrheit ist. Und so sind wir dazu aufgerufen, zu prüfen, auch eben zu prüfen, wie unser Glaubensleben aussieht. Wie schaut es bei dir aus mit Bibelstudium, mit stiller Zeit? Ich kann dir von mir berichten, dass das bei mir in letzter Zeit nicht nur angefochten ist, sondern oft auch nicht existent ist, dass ich regelmäßig in der Bibel lese. Und ich muss sagen, ich prüfe das und ich versuche, dort zu wachsen und ich versuche dort wieder in eine Routine hineinzukommen und sagen, Gott, du bist mir wichtig, also will ich mit dir Zeit verbringen. Wir müssen im Blick haben, wie wir in Gemeinde stehen, wie wir mit anderen Menschen unterwegs sind. Lohnt es sich mal wieder in Zweierschaft zu investieren? Lohnt es sich, sich in Mentoring zu begeben, wo es Angebote hier in der Gemeinde geben wird, genauso wie Seelsorge? Lohnt es sich, mit anderen unterwegs zu sein, sich auch in andere zu investieren, weil uns Gott Menschen an die Seite stellt. Vielleicht auch gerade Menschen, die neu in der Gemeinde sind, die neu im Glauben sind. Wo können wir auch in Buddy sein, einen anderen an die Hand nehmen? Und kein Prüfen ohne Gebet, denn Gebet sollte das Erste sein, was wir leben. Das sagte ja Paulus auch ganz am Anfang unseres Textes, betet ohne Unterlass, denn Gott ist der, der Weisheit schenkt, und das ohne Vorhalt, noch und nöcher. Es ist eine Lebensgrundlage, ins Gebet zu gehen und nachzufragen. Also in Ringen im Gebet und am Ende auch in Ringen in Gemeinschaft. Wir sind alle gemeinsam unterwegs. Und so dürfen wir auch die Erfahrung, die Glaubenserfahrung unserer Geschwister nutzen, den Rat nutzen und vor allen Dingen gemeinsam beten. Damit wir am Ende den Prozess der Heiligung durchleben und Jesus ähnlicher werden. Und so ist doch das Prüfkriterium am Ende immer wieder, was würde Jesus tun? Wie würde Jesus auf diese Dinge blicken? Und wenn wir mit diesem Jesusblick darauf schauen, dann werden wir ihm auch ähnlicher. Am Ende geht es um Verwandlung aus Gnade und nicht um Selbstoptimierung. Und so ist es am Ende die Frage, ja, was ist denn dieses Gute, was wir behalten sollen. Ich glaube, das Gute, das ist so auch so eine Grunddiskussion, die wir schon seit Jahrhunderten führen. Was ist das eigentlich? Würde man zum Beispiel Hegel fragen, dann würde der sagen, das Gute ist das, was vernünftig ist. Aber wenn wir mal an unsere eigene Vernunft oder an die menschliche Vernunft appellieren, dann sehen wir, dass es damit oft nicht weit her ist. Denn ist es vernünftig, Kriege zu führen? Ist es vernünftig, andere zu bestehlen? Ist es vernünftig, andere zu verletzen? Nein, das Gute ist nicht das, was nach unserer menschlichen Vernunft richtig ist, sondern das Gute ist das, was dem Willen Gottes entspricht. Das Gute ist das, was nach dem Geist Gottes oder vom Geist Gottes geprägt ist. So wie wir es im Brief an die Galater lesen, das Gute sind die Früchte des Geistes, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld und Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit. Und das sind oftmals Attribute, die wir anstreben, aber die nicht einfach so in uns drin sind. Denn der Mensch, der ist nicht einfach so gut, wie es auch Paulus im Römerbrief schreibt. Wir sind alle von sündhafter Natur. Wir machen alle Fehler. Das Fleisch ist es, das eben in uns nichts Gutes hervorbringen will. Sind doch die Früchte des Fleisches zum Beispiel Unzucht, Götzendienst, Streit, Eifersucht, Wut, Egoismus und Neid. Die Dinge, die oftmals doch in uns liegen. Wie Paulus im Römerbrief schreibt, ich weiß, so wie ich von Natur aus bin, wohnt in mir nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar vorhanden, aber nicht die Fähigkeit, es zu tun. Das Gute, diese Fähigkeit, das Gute zu tun und damit auch am Ende geprägt vom Guten zu sein, das muss von Gott kommen. Wir sollen uns eben auf Gott und nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen, denn Gott ist gut und Gott ist die Liebe. In Micha 6 lesen wir, es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Ja, bewusst mit Gott unterwegs zu sein, eben mit Gott und nicht getrennt von Gott durch die Sünde. Und deshalb sagt Paulus eben genau im Satz nach der Jahreslosung, dass wir das Böse meiden und tilgen sollen, wie es auch aussehen mag. Wir sollen also praktisch werden, das Gute tun, unser Leben ändern, denn die Güte Gottes führt gerade dazu, dass wir unser Leben verändern, hin zum Guten und uns vom Geist Gottes prägen lassen. Behalten wir also das Gute, diese guten Eigenschaften, die schon in uns sind, und streben wir weiter nach dem Guten, indem wir aktiv handeln und das Wort Gottes, wie wir es jetzt zu Weihnachten gehört haben, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, diese Hoffnung, dass wir sie im Herzen bewahren, so wie Maria das auch getan hat. Bewahren wir also die Geduld auf das richtige Timing Gottes für jeden einzelnen Schritt und tun das, was dran ist. Die Schritte, bei denen wir Frieden haben, wo so eine Herzensruhe ist. Eben zum Beispiel bei mir der Schritt, jetzt zu sagen, ich muss hier in Leipzig meine Zelte abbrechen. Aber ich darf das Gute behalten, was ich hier in dieser Gemeinde erlebt habe. Ich darf behalten, dass ich hier Jesus wirklich kennengelernt habe. Ich darf die Gemeinschaft und die Freundschaften behalten. All das, was mich, ich hoffe doch, zu einem besseren Menschen hier gemacht hat, indem ich in den letzten 5 Jahren durch Jesus geprägt worden bin. Und so wünsche ich auch euch, dass ihr erzählt, was das Gute ist, das Jesus in eurem Leben getan hat. Denn das ist das, was es heißt, Evangelist zu sein, zu sagen, was Jesus tut und dass er den Unterschied macht. Und so wollen wir jetzt 5 Minuten haben der Reflexion, wo wir vielleicht einfach nochmal schauen, ja, was ist am Ende dieses Jahres Gutes bei uns und vielleicht auch was Schweres. Ihr alle findet ein kleines Tütchen unter eurem Sitz, immer an jedem zweiten Platz, und da findet ihr einen Stein darin für das, was schwer ist. Und das könnt ihr euch ja praktisch in die Hand nehmen, sagen, das war das Schwere, und das kann man dann am Ende hier ans Kreuz bringen. Und ihr findet was Süßes in diesem Tütchen, nämlich das Gute, was ihr vielleicht behalten wollt, was ihr ja in euch aufnehmen wollt und am Ende das ins Herz rutschen lassen wollt. Und das könnt ihr damit ganz praktisch auch schmecken, dass Gott Gutes tut. Ja, was waren eure Highlights und was waren eure Tiefpunkte? Und das wollen wir jetzt in einer kurzen Reflexion, jeder Einzelne für sich, ja, betrachten, und dann werde ich noch ein Abschlussgebet sprechen.